Passt. Komm, wir tauchen nochmal ein in die Gegenwart Gottes heute Morgen. Ihr habt so schön angebetet und Gott gelobt und gepriesen und ich glaube, das gefällt ihm. Ich habe gespürt, wie es ihm gefällt, wie es sein Herz erfreut, wenn wir anbeten. Halleluja. Vater, wir lieben dich und wir sagen, wir lieben dich von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, von ganzem Gemüt, mit allem, was in uns ist, mit all unserer Kraft, von ganzer Seele, von ganzem Leib. Herr, wir lieben dich, auch wenn es manchmal Kämpfe sind, auch wenn manchmal Umstände schwierig sind, auch wenn wir manchmal bockig und zornig sind über Dinge, aber wir wissen ganz tief in uns drin, ist der stärker als der, der in der Welt ist. Vater, und danke, dass wir dieses Vorrecht haben, dich zu kennen, dich zu loben und dich zu preisen. Welch ein Vorrecht. Herr, vor Wochen haben wir gehört, jede Zunge wird bekennen, ja, dass du der Herr bist und jedes Knie wird sich beugen. Welch ein Vorrecht, das hier von ganzem Herzen tun zu dürfen. Dich zu loben und zu preisen mit unserem Munde und zu sagen, du bist der Herr und du bist Gott und außer dir ist keiner und du bist gut. Du bist gut. Vater, du bist gut. Auch jetzt, heute in dieser Zeit bist du gut. Und du hast nur Gutes für uns. Halleluja. Wir fürchten uns nicht, weil wir wissen, wenn Gott für uns ist, wer kann wieder uns sein? Halleluja. Preis sei dir dafür, Vater, in Jesu wunderbarem Namen. Halleluja. Amen. Halleluja. Lydia, neue Genfer heute. Aber ich komme gleich dazu. Oh, wow. Mein Thema heute, was ich vom Heiligen Geist empfangen habe, ist die Ruhe Gottes. Die Ruhe Gottes. Und es gibt zwei Arten von Ruhen, die in der Bibel beschrieben sind. Einmal das Jetzt in unserem jetzigen Leben, einmal die Ruhe in der Zukunft. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass es in der Hölle brutal laut ist. Milliarden von Menschen schreien vor Schmerzen. Da ist ein unfassbarer Lärm. Und wo Lärm ist, kannst du nicht ruhig sein. Du kannst nicht ausruhen, du kommst nicht in eine Ruhe. Im Himmel ist eine wunderbare Ruhe. Und diese Ruhe ist gepaart mit der Gegenwart Gottes, mit dem Frieden Gottes. Du hörst die Engel singen, du hörst Menschen singen. Das stört dich in keinster Weise. Ganz im Gegenteil, du stimmst immer mit ein, weil du im Himmel komplett befreit bist von allem, was hier Gott nicht mag. Ob das dein Fleisch ist, ob das dein Körper ist, ob das deine Emotionen sind, dein Gemüt, deine Erfahrung, deine Erziehung, deine Prägung, deine Bockigkeit, all diese Dinge gibt's im Himmel nicht mehr. Du bist komplett erlöst, Halleluja. Und dir macht es dann noch so Spaß, Gott zu loben und zu preisen. Aber auch hier, es gibt eine Ruhe hier. Wisst ihr, du kannst vielleicht den Krieg erleben, was ich dir nicht wünsche. Und trotzdem kannst du irgendwo im Bombenkeller sitzen und der Friede Gottes ist in deinem Herzen, du bleibst ganz ruhig. Weil die Ruhe Gottes ein Teil deines Erbes ist. Etwas, was Gott dir geschenkt hat. Und viele Menschen verstehen das nicht, dass du in einer schlimmen Situation völlig ruhig bleiben kannst. Warum? Weil die Situation dich nicht tangiert, weil sie dich nicht angeht, weil du sie nicht in dein Herzen lässt. Korrekt? Und es gibt Menschen, die können im Palast sitzen oder im Whirlpool oder sonst wo, keine Ahnung, was alles Wellness sein kann äußerlich. Und sie sind in so einer Unruhe, dass du denkst, wenn du dabei bist, was ist denn los? Was hast du denn? Also der Friede ist nicht abhängig von äußerlichen Dingen, sondern einzig und allein vom Innerlichen. Amen. In Hebräer 3 ab Vers 7, da heißt es, aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Es gibt einen Grund, wo der Heilige Geist mahnt. Der Heilige Geist mahnt und das tut er immer. Mögen wir das oder mögen wir das nicht? Ist eine gute Frage. Ich meine, der Hebräerbrief ist eine Gruppe von Menschen geschrieben. Wer weiß, wer das ist? Sagt der Name schon. Also diesmal nicht Englisch, die Kaffee brauen, Hebrews, die meine ich jetzt nicht. Sondern es geht an drei Arten von Menschen, an drei Gruppen von Menschen. Das erste sind die Juden. Das zweite sind die wiedergeborenen Juden. Und das dritte sind die wiedergeborenen Christen. An die drei ist der Hebräerbrief geschrieben. Und einiges aus der Historie der Juden ist für uns schwierig zu verstehen. A, weil wir keine Juden sind. B, weil wir nie unter dem alten Bund waren. Und C, weil es uns als Europäer schwerfällt, das Wort Gottes zu verstehen. Hebräisch, jedes Wort im Hebräischen hat mehrere Bedeutungen, einmal etwas Natürliches und einmal etwas Geistiges. Wenn du in so einer Kultur aufwächst, verstehst du automatisch, was das bedeutet. Und wir haben im Westen da Schwierigkeiten, Dinge zu verstehen, ja, dass das auch geistlich gemeint ist. Und hier heißt es, aus diesem Grund mahnt uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist ein Mahner. Und mahnen hat im Deutschen schon wieder sowas wie Zucht, so einen negativen Beigeschmack, richtig? Mahnen ist was Gutes. Mahnen kommt von ermahnen und ermahnen bedeutet erziehen. Erziehen ist etwas Gutes. Die Bibel sagt, wer jeden Sohn, den Gott annimmt, den er liebt, den erzieht er. Und wenn er dich nicht mehr erzieht, ist es ein Zeichen dafür, dass er die Vaterschaft aufgegeben hat. Das wäre die Katastrophe, oder? Vielleicht könnt ihr euch erinnern an eure Eltern. Ich weiß nicht, ob ihr gute oder schlechte hattet, aber schlechte. Ich weiß noch, ich war 13, da kam mein Vater zu mir und sagt zu mir, du kannst tun und lassen, was du willst, ist mir scheißegal, Hauptsache die Polizei steht nicht vor der Türe. Dann war ich mit 14 in der Diskothek, ich habe gelogen, ich habe gesagt, ich wäre 18 und habe da Bier gezapft nachts um eins. Und dann kam die Polizeikontrolle, hat alle 17-Jährigen raus und ich stand da mit meinen 14 Lenzen. Solche Dinge vergesse ich nicht, ich war meinem Vater egal. Versteht ihr? Das war weder Erziehung, noch Liebe, noch Ermahnung, noch irgendwas. Wenn es Ärger gab, war er der Erste, der ausgeteilt hat. Aber ansonsten war da nicht viel. Und manchmal, es ist gut, wenn wir verstehen, dass der Vater im Himmel komplett anders ist. Er hat immer Interesse an dir. Er verliert nie das Interesse. Er gibt nie die Liebe auf. Er lässt nie nach. Er ist nie, wo er sagt, oh, jetzt brauche ich mal eine Woche meine Ruhe. All das ist menschlich. Aber der Heilige Geist mahnt uns, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört. Wann ist heute? Wann ist heute? Jetzt! Jetzt! Immer wenn der Heilige Geist redet. Wann redet der Heilige Geist? Immer. Er redet immer zu dir. Und manchmal ist es so, dass es nicht eine hörbare Stimme ist, das der Großteil ist, wo du in dir geleitet wirst, wo du spürst, mach das nicht, geh da nicht hin, geh da hin, mach es jetzt, ruf jetzt an. Korrekt? Ich habe die Woche gespürt, einem Bruder aus der Gemeinde geht es nicht gut. Aus dem Nichts hat der Heilige Geist gesagt, du, dem geht's heute nicht gut. Habe ich einen Impuls gekriegt, hatte ich ein Wort im Kopf. Dann bin ich an einen Bibelsurfer, habe Bibelstellen gesucht mit dem Wort, habe eine gefunden und der Heilige Geist hat sofort das rote Licht darauf, sofort den Fokus, den Scheinwerfer. Und ich wusste, die Stelle muss ich ihm schicken. Dann kam zwei Tage nichts, dachte ich schon, naja, der Thomas zweifelt, ihr kennt das ja. Und habe ich gesagt, nein, das war genau richtig, ich weiß es im Geist. Gestern Abend kam die Antwort per WhatsApp, boah, die Stelle hat mich total berührt. Der Heilige Geist weiß es, ich nicht. Und er redet immer zu uns und er mahnt uns, auf die Stimme zu hören, was er uns sagt, auf den Geist zu hören, auf den Heiligen Geist zu hören. Drei Arten von Menschen lesen den Hebräerbrief. Die Juden sind Volk Gottes durch den alten Bund. Korrekt? Die wiedergeborenen Juden sind Teil des neuen Bundes. Sie kommen aus dem alten Bund, sind Bürger des neuen Bundes geworden. Okay? Sie sind wie aus Deutschland ausgewandert nach Kanada und sind jetzt Bürger in Kanada. Sie sind zwar deutsch geprägt, reden vielleicht noch zu Hause Deutsch, aber in ihrem Pass steht jetzt Bürger von Kanada. Und für diese schwierig rauszukommen aus dem Alten. Und dann gibt's die wiedergeborenen Christen. Die haben eigentlich mit allem, was jüdisch ist, gar nichts am Hut, weil sie da nicht herkommen. Und wir lesen heute einige Sachen im Hebräerbrief. Und es ist für euch am Anfang wichtig, dass ihr ein Verständnis habt, wen meint die Bibel da jetzt genau. Ja, was für die Juden ist, ist nicht für uns. Und manches ist für alle. Aber da gucken wir uns jetzt näher was an. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Immer kannst du eine Entscheidung treffen. Das ist sogar so gewollt von Gott. Du hast einen freien Willen bekommen, wo du dich entscheiden kannst. Jemand sagt dir etwas, jemand ermahnt dich. Manchmal ermahnt uns Gott durch Geschwister. Das fällt uns am allerleichtesten, gell? Nee, am schwierigsten. Was fällt der ein? Was denkt die über mich? Was denkt die, wer sie ist? Anstatt mal zu sagen, Heiliger Geist, was tut es? Heiliger Geist, hast du das mir gerade gesagt? Und ihr wisst, wenn Gott redet, ist es immer sauberes Wasser, was durch einen dreckigen Schlauch fließt. Unten kommt manchmal Rostbrühe an. Aber die Botschaft ist immer noch von Gott. Dann lass mal die Brühe 3 Tage im Glas stehen. Dann setzt sich der Rost ab und du merkst, das ist Rost, das will ich nicht, das ist vom Thomas, das ist menschlich, fleischlich, irdisch. Aber das obendrauf, das hat Gott geredet. Amen. Wir brauchen Weisheit. Halleluja. Verschließ dein Herz nicht, wenn Gott redet. Mach es nicht wie das Volk in der Wüste an jenem Tag, als es gegen ihn rebellierte und ihn herausforderte. Jedes Mal, wenn man gegen Gott rebelliert, fordert man Gott heraus. Leute, das ist... Ich habe einen Kumpel, der wird sagen, nichts Gutes. Ja, das ist nicht gesund. Damals sagte Gott, haben mich eure Vorfahren herausgefordert und einen Beweis meiner Macht von mir verlangt. Obwohl sie meine großen Taten mit eigenen Augen gesehen hatten. Menschen, die die Wunder Gottes sehen, wo Gott Lust darauf hat, die zu tun, die ignorieren sie. Hörst du mir zu? An dessen Stelle fordern sie Wunder, die ihnen Spaß machen. Los, mach mal Buggidi-Bu für mich. Da hat Gott keine Lust drauf. Sie fordern Wunder, obwohl sie jeden Tag Wunder sehen. Aber Wunder, die sie nicht wollen, die Gott will. Versteht ihr? Aufpassen müssen wir, wir können auch so werden. Wir können Menschen das Evangelium predigen, die bekehren sich und du freust dich. Und gleichzeitig hast du irgendwo in deinem Körper Wehwehchen. Und du sagst, Gott, heil mich doch mal endlich, los. Und es passiert nicht. Da kannst du ganz schnell bockig und zornig werden. Und da kommt noch Mr. S. dazu und sagt, und du willst evangelisieren? Gucke mal erst, dass du selber gesund wirst. Leute, manche Dinge verstehen wir nicht. Aber wir wissen eins, Gott ist gut. Gott ist gut. Warte auf dein Wunder. Wir haben vorhin gesungen, this is a house of miracles. Haben wir das gesungen? Das ist ein Haus der Wunder. Hol dir dein Wunder ab, wenn du es brauchst. Das gehört dir. Gott hält es nicht auf. Es liegt immer an uns, nicht an Gott. Und manchmal hat es auch noch einen Grund. Weil manchmal ist etwas, was dich handicapt, dazu da, damit du nicht abrutscht ins Sündigen. Sonja und Family ist da. Mama, Papa, kleiner Mann, habt ihr vielleicht schon entdeckt. Wir waren gestern essen. Und ich liebe es, Menschen zu beobachten. Das ist so wie so eine Software in mir. Ich kann da gar nichts dazu. Ich kriege alle Deals mit, wo Drogen und ich immer, es ist unfassbar, was ich alles so mitkriege, ja. Manchmal will ich das gar nicht. Dann höre ich manchmal Gespräche, die sitzen 10 Meter weg. Das höre ich mit dem Lautsprecher. So, wupp. Und da kam ein Pärchen ganz hinten, so interessant. Ich habe die schon mal gesehen. Aber vor vielen Jahren. Eine hübsche Frau. Und da kam sie rein, kommt die Stufe runter in den Biergarten und dann steht sie da so. Und guckt sie rum, keiner guckt nach ihr. Dann hat sie so gemacht. Dann habe ich gedacht, das ist so witzig. So witzig. Und dann ihren Johnny, der so ein Otto Normalo war, keine Ahnung, wie die zusammengefunden haben, geht mir auch nichts an. Der guckte dann, ob alle nach seinem Vorzeigemodel schauen. Nix. Und dann guckte sie mich ständig an. Ich war genauso in ihrem Blick. Die ganze Zeit guckte sie her. Dann 50 Mal in der Minute die Haare hochgeworfen. Und niemand guckte. Und dann merkte ich so, sie lächelte die ganze Zeit. Und nach 10 Minuten wurde sie langsam wuschig. Habe ich gedacht, oh, sie kriegt ihre Not nicht gestillt. Was ist ihr Problem? Ja, sie ist hübsch, die war wirklich hübsch. Nach einer Viertelstunde hat sie ihr langes Haar, ihr wallendes Haar, zu so einem Knoten da oben, so ein Dutt gemacht. Und ich habe mir innerlich einen gegrinst. Wisst ihr, und solche Dinge zeigt Gott mir nicht, damit ich die Leute auslache, sondern ich weiß genau. Wir haben vor ein paar Sonntagen uns angeschaut, was nichts ist vor der Welt, hat Gott erwählt. Oder nicht viele Kluge, nicht viele dies und das. Leute, wenn wir alle Supermodels wären, wenn wir alle so Arnold Schwarzenegger wären, alle Männer hier, ja, und alle täten aussehen wie Brad Pitt oder, keine Ahnung, George Clooney, dann wären wir heute Morgen unter allergrößter Wahrscheinlichkeit, wäre keiner von euch hier. Weil solche Leute sind nur mit sich selbst beschäftigt, Sehe ich gut aus? Bewundert er mich? Los! Die haben keine Minute für Gott. Könnt ihr mal folgen? So äußerliche Schönheit kann auch Erfolg sein, es kann Ruhm sein. Du bist ein bekannter Schauspieler. Danny DeVito, der Kleine, kennt ihr den noch? Der Kleinwüchsige, der hat die hübschesten Models gehabt. Weil der so sexy ist? Nein. Der war halt berühmt. Und manche Leute sonnen sich gerne im Erfolg von anderen. Und dann zum Schluss war sie richtig deprimiert am Tisch gesessen, die letzten anderthalb Stunden. Und da, die haben nichts miteinander geredet, beide die Handys rein, anderthalb Stunden. Habe ich gedacht, sie hat nichts. Das hat sie nur noch nicht begriffen. Sie hat nur ihre Schönheit. Und weil sie oft dann wahrscheinlich auch bewundert wird von den Leuten in der Welt, oh, fährt sie voll auf dieser Schiene. Versteht ihr? Aber eigentlich der Schreien im Herzen nach Liebe wird nicht gestillt durch die Aufmerksamkeit. Gott ist ein guter Gott. Manche Dinge in unserem Leben, die nicht da sind, sei es an deinem Körper, an deinem Äußeren, auf deinem Bankkonto, was auch immer, ist gut. Amen. Weil Gott genau weiß, was gut für dich ist. Und er weiß, was schädlich ist. Richtig? Viele Christen, die plötzlich reich wurden, weil Gott sie gesegnet hat, haben nach kurzer Zeit nicht mehr nach Gott gefragt. Was soll Gott tun? Er ist im Konflikt, haben wir gestern beim Essen gesprochen. Soll er dich segnen, weil er dich liebt und dir das Beste geben will, alles dir schenken will und gleichzeitig weißt, du gehst in die Welt zu den Schweinen, zu den Huren, an die Tröge? Kennt ihr die Geschichte? Oder soll er sagen, er hält dich dein Leben lang in Armut und in Hässlichkeit? Ich übertreibe jetzt mal völlig. Hauptsache, du folgst ihm nach. Das ist ein Konflikt für Gott, oder? Der beste Zustand wäre reich, hübsch und das Herz brennt für Gott. Habe ich noch nie gefunden, aber okay, gibt's bestimmt irgendwo. Aber was bleibt in Ewigkeit? Bleibt ihre Schönheit in Ewigkeit? Ich hab's mit Bärbel immer mit, wir hatten ein Schwimmbad, da waren die Schwimmbadschönheiten. So mit 14 aufwärts bis 20. Bildhübsche Mädchen, Topfigur, wo du denkst, boah, krass hier. Cindy Crawford. Und irgendwann habe ich die bewundert und gedacht, boah, krass. Und dann siehst du die 20, 30 Jahre nicht mehr und siehst sie auf einmal und jedes Mal erschrecke ich. Komplett faltig und alt und richtig verbraucht. Und dann denke ich immer, ja, sie hatten ihre 20 Jahre. Ich nenne es immer tolle 20 Jahre der Bewunderung. Und dann geht's ganz schnell rückwärts. Die haben ein riesen Loch in sich. Die kommen nicht vorwärts in ihrer Seele. Aber weißt du, was wir haben? Wir haben das Beste. Das, was in Ewigkeit bleibt. Wir haben den Heiligen Geist. Wir haben einen Tröster in uns, der uns sagt, es wusste, egal wie du äußerlich aussiehst, es vergeht sowieso. Dein Leib wird sterben, Punkt, da gibt's nichts dazwischen. Können sie einbalsamieren, eingefrieren, rumwälzen im Teig und backen. Die können mitmachen, was sie wollen, das Ding ist tot. Tod ist tot. Die besten Freunde liegen auf dem Friedhof, weil die diskutieren nicht mit dir. Die sind alle still. Die kannst du beschimpfen, beleidigen, auf dem Grab tanzen, die werden sie nicht. Tod ist tot, bumm. Und der Heilige Geist führt uns immer zum Wort, das schauen wir uns heute an. Obwohl sie Gottes große Taten erlebt haben, gesehen haben, das Meer hat sich geteilt, das Manna fiel, aus dem Felsen, mitten in der Wüste, kommt plötzlich ein Wasserbach. Leute, das sind Sachen, Wow, da würde ich sagen, hey, wir machen so einen Videoclip und es gibt das Video im Hintergrund, wie Gott da. Das wäre ein cooles Rap-Video oder sowas, hä? Mit Wunder im Hintergrund. Aber irgendwie hat es die nicht getatscht, es hat sie nicht erreicht. Und das, was ich immer sah, Wunder erretten niemand. Wunder, die Menschen erleben, die erreichen ihr Herz nicht. Es gibt nur eine Sache, was das Herz erreicht. Das sehen wir auch gleich alles. Obwohl sie meine Taten gesehen hatten, 40 Jahre lang haben sie sich immer wieder gegen mich aufgelehnt. Wow. Deshalb war mir jene ganze Generation zuwider. Jetzt pass auf. Ständig lassen sie sich von ihren eigenen Wünschen, was steht da? Irreleiten. Leute, das triffst du auch bei Christen. Manche Christen lassen sich ständig von ihren eigenen Wünschen irreleiten. Sie biegen immer an der falschen Abfahrt ab. Korrekt? Es gibt eine Strecke, wenn du heute fahren würdest nach Hamburg, gibt es eine Strecke, die kürzeste ist. Gib's ein bei Google Maps, wirst du sehen, das ist die kürzeste Strecke. Und wahrscheinlich auch die schnellste. Okay? Sind wir uns da einig? Wenn du 50 Mal runterfährst, kommst du auch irgendwann in Hamburg an, mit viel Glück und viel Gnade. Aber was hast du verloren, was nie wieder kommt? Zeit. Diese Zeit kommt nie wieder. Und so leben manche Christen. Sie gehen ständig in die Irre. Sie sitzen immer im falschen Zugabteil. Das ist falsch abgebogen. Manche Gleise laufen kilometerlang nebeneinander. Und es ist doch auch alles, das geht alles in die richtige Richtung. Spürt, es geht nach Norden. Und irgendwann macht er aber und fährt Richtung Osten. Da hast du ein Problem. Christen, die so sind, sind nie da, wo Gott sie haben will. Schreib dir das auf. Sie sind immer woanders, weil sie in der Irre sind. Okay? Und die rebellieren auch ständig gegen alles, was Gott tut und was er nicht tut. Warum magst du nicht dies? Warum magst du nicht das? Warum ist der gestorben? Warum stirbt er nicht? Sie sind immer gegen Gott. Sie können nicht verstehen, was dran ist, sagte ich. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will, dazu waren sie nicht imstande. Der Weg von Israel nach Ägypten ist 40 Tage. Aus 40 Tagen wurden 40 Jahre, ihr wisst es, immer im Kreis. So leben manche Christen. Du schaust in ihr Leben, es ist keine Frucht, es ist keine Freude, es ist nur Verzweiflung, Ohnmacht, weil sie immer im Kreis laufen müssen. Und alles, was in ihrem Leben ist, sind sie nur sich am Beschweren, sich am Aufregen. Warum ist das so? Warum ist das so? Anstatt mal zu sagen, hey, jetzt lasse ich mal alles gut sein. Aber zu begreifen, welche Wege ich sie führen will. Gott will dich führen. Er will in jeder Entscheidung, die du triffst, will er drin sein. Darf er das? Hoffentlich. Lydia sagt gleich ja, und das ist gut so. Aber manchmal ist es nicht immer so, gell? Weil wir denken, Gott hat das Recht auf meine Meinung. Schließlich schwor ich in meinem Zorn, sagt Gott. Sei froh, dass Gott über dir nicht mehr was wird? Zornig. Gott kann über dir nicht mehr zornig werden. Haben wir das schon geklärt, oder? Brauche ich nicht weiter erwähnen. Warum? Weil die Strafe auf ihm liegt. Aber hier lesen wir, Gott schwor in seinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Boah, welch ein Fluch. Welch ein Fluch. Niemals sollen sie an seiner Ruhe, nicht an deiner Ruhe. Versteht ihr den Unterschied? Wenn ich dir jetzt eine große Summe Geld schenken würde, hättest du für ein paar Stunden eine wahnsinnige Ruhe in dir. Weil du denkst, wenn was kaputt geht, kein Problem. Urlaubchen, kein Problem. Aber diese Ruhe vergeht. Das ist eine menschliche, eine irdische Ruhe. Die himmlische Ruhe bleibt in Ewigkeit. Das ist die viel bessere Ruhe, die du haben kannst. Sie sollen nicht an meiner Ruhe teilhaben. Wisst ihr warum? Weil sie beides lebten, Religion und Rebellion. Sie lebten in Religion. Religion vertritt immer das Bild von Gott, wie es wirklich ist. Und Rebellion ist nie da, wo Gott sein will. Verstanden? Das sind wieder so ein Zwillingspärchen, die kommen immer zusammen und führen dich weg von dem, wo du sein sollst. Achtet also darauf, Geschwister, jetzt kommt's zu uns, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibt und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Dieser Satz ist der Hammer. Achte darauf, wer macht es? Macht mein Pastor für mich. Nee, mach ich nicht. Du bist verantwortlich für dein Leben, nicht ich. Viele Christen wollen immer ein prophetisches Wort. Soll ich bei meinem Mann bleiben oder mich trennen? Fragt den Herrn. Sagst du, bleib bei ihm und sie wird verhauen, sagt sie, du bist schuld. Ich habe die Fresse voll gekriegt, weil du gesagt hast, ich soll bei dem bleiben. Sagst du, trenn dich und er ändert sich dann und bekehrt sich vielleicht noch irgendwann? Nein, so wäre ich nur bei meinem Mann geblieben. Jetzt bin ich schon 20 Jahre allein. Aber du hast gesagt, ich soll mich trennen. Leute, seid schlau. Lasst sie selber. Wenn sie selber nicht den Heiligen Geist hören, hören sie dich sowieso nicht. Das ist ein altes Geheimnis. Und der Heilige Geist bestätigt prophetisch nur, was er schon in dein Herz geredet hat, damit du es sicher weißt. Nichts Neues. Amen. Achte darauf, liebe Geschwister, dass keiner von euch durch eine rebellische Haltung, sieh zu, was hier steht, schau, was da passiert, da passiert ein Prozess. Jemand, der nicht rebellisch war, wird plötzlich rebellisch. Warum? Wie wird man rebellisch? Wenn etwas so ist, wie es mir nicht passt. Richtig? Geht heute tief, ich weiß, es ist keine Happy-Clappy-Predigt, aber die tut euch gut. Es wird so ein bisschen Rohrreiniger. Dein Wasser wird immer sauberer. Die Rostbrühe geht. Amen. Aufpassen, dass nicht eine rebellische Haltung kommt. Nein, der Thomas, was der immer predigt. Dann hier Psychologen, ne? Arm verschränken heißt Ablehnung. Muss mal gucken, wenn du mit jemandem Diskussion hast. Sobald sie die Arme verschränken, weißt du, wir sind jetzt eigentlich am Punkt, wo wir nicht mehr weiterkommen. Weil es heißt, komm mir nicht zu nahe, ich lehne das ab, was du sagst, ich lehne dich ab. Das ist kurz vom Faustballen, das ist dann Station Nummer 3. Richtig? Eine rebellische Haltung gibt was Raum? Dem Unglauben. So war das Volk. Sie zogen aus Ägypten, sie sahen ein Wunder nach dem anderen und dann gab es jeden Tag Manna. Manna, Manna, dü, 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 dü. Manna, Manna, dü, 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 dü. Manna, Manna, dü, 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 dü. Ja, ich sehe schon ein paar. Richtig? Und dann sagten sie, das muss man sich geben, sie waren Sklaven, sie arbeiteten ewige Jahre lang, ihre Kinder waren Sklaven, arbeiteten ewig lang ohne Lohn, ohne Geld, sie waren besitzlos, sie zogen aus Ägypten aus mit all dem Gold in Ägypten. Ägypten war kein Gramm Gold mehr übrig. Gott bezahlte sie für Jahrhunderte für Sklavenarbeit, sagte er, mit Zins und Zinseszins zieh dir aus. Und dann sind sie irgendwo in der Wüste und es kommt eine rebellische Haltung, weil sie konnten das Lied nicht mehr hören. Manna, Manna, dü, 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 dü. Und dann sagten sie, bei den Fleischtöpfen in Ägypten war alles viel besser. Unfassbar. Manche Leute sagen heute noch, beim Adolf war alles besser. Beim Erich war es auch super. Ich verstehe nicht, was in dem Kopf nicht ganz richtig ist, aber ein paar Taktungen stimmen da nicht. Das steht fest. Brauchen wir nicht näher drauf eingehen. Dass du durch eine rebellische Haltung dem Unglauben Raum gibst und dann passiert ein Prozess, immer. Rebellion, Unglauben, Abwenden von Gott. Wer tat es als erstes? Satan. Rebellion gegen Gott, Unglauben, du warst ein schützender Cherub, sagt Gott über ihn, wunderbar geschaffen ab dem Tag, wo ich dich geschaffen habe, bis Missetat an dir gefunden wurde. Rebellion, Unglauben und sich abwenden vom lebendigen Gott. Wo das endet, ist klar. In nichts Gutes. Okay? 13. Ermahnt und ermutigt einander vielmehr Tag für Tag, solange dieses Heute, von dem die Schrift spricht, noch andauert. Das geht um uns. Wie ermutigen wir uns? Es gibt nur eine Sache, mit der wir uns ermutigen können. Wer weiß es? Das Wort Gottes. Danke, Lydia. Nur mit dem Wort Gottes kannst du ermutigt werden. Nämlich genau das, was ich gerade erzählt habe mit diesem Mann. Ich schreibe ihm nicht piep, 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 der Herr hat dich lieb. Dann sagt er, Nein, ich schicke ihm eine Bibelstelle. Wenn er zweifelt, wenn du Leute prophetisch von dir abhängig machst, weil du so ein toller Prophet bist. Stell dir vor, du hörst die Stimme Gottes, super, wie keiner sonst. Und du gibst jedem immer ein Wort, was passt. Was werden die Leute von dir? Abhängig. Und das nächste Mal kommen sie zu dir und fragen dich wieder. Ihr wisst ja, Gott teilt seine Ehre mit niemand. Wenn du ihnen das Wort gibst, eine Bibelstelle, Leute, da kannst du nichts falsch machen. Wenn sie zweifeln, was sagst du ihnen? Lies das Wort, was du gekriegt hast. Lies die Bibelstelle. Fang an, es über dein Leben zu proklamieren. Amen. Der Engel kommt zu Maria und sagt, siehe, du wirst schwanger werden. Und sie antwortet, schlau, wie soll das sein, da ich mit keinem Mann bisher Sex hatte. Und er sagt, ja, die Macht des Höchsten wird dich überschatten, du wirst schwanger werden. Und sie sagt nicht, na komm mal her, du kleiner Engel, du. Erstens kenne ich dich nicht, ich weiß nicht, wo du herkommst, ich weiß nicht, wie du heißt. Was soll das? Ich will kein Kind. Hast du noch alle Tassen im Schrank? Frag mal erst, ob ich damit einverstanden bin. Hat sie so reagiert? Wupp, der Engel wäre weg gewesen und das wäre es gewesen für sie. Sie sagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Wusste sie, wie das passiert? Wusste sie irgendwas davon? War sie irgendwie beteiligt? Nee, der Heilige Geist machte sie schwanger. Das ist der richtige Umgang damit. Wo du sagst, Herr, so wie du gesagt hast, so wird es sein. Siehst du da was davon? Nein, aber es wächst was 9 Monate lang. Sind wir uns einig? Oft ist es so, wenn Gott dir was gibt, es kommt immer in Samenform. Nicht oft, es ist immer in Samenform. Aber oft redet Gott und gibt dir was und dann musst du erst mal nehmen und sagen, ja Herr, sehen tust du noch überhaupt nichts. Aber du nimmst es und du weißt, ich halte dran fest, ich lasse es nicht fallen. Ich nehme den Samen und stecke ihn in den Boden meines Glaubens. Wenn du den Samen nach Hause nimmst und stellst ihn aufs Regal und schreibst ihn, der Same Gottes für mich. Da liegt der 500 Jahre, da wächst wie viel? Nichts. Manche Christen sind doof. Der Samen braucht 2 Dinge, eigentlich 3. Einen Boden ist das Erste, das ist dein Glauben, wo du ihn hineinsteckst. Ohne Boden nichts, dann braucht er noch was. Ohne das passiert auch nichts. Wasser, das ist dein Gebet, wo du drüber betest. Du gehst nicht jeden Tag auf den Acker und sagst, der Acker ist immer noch braun, Furchen, da tut sich ja gar nichts. Nee, der schlaue Bauer, der geht nicht auf den Acker. Der bleibt zu Hause in seinem Wohnzimmer und sagt, oh Halleluja, dass der Samen wächst. Oh, bald kommt die Endezeit. Er weiß das, er ist nicht doof. Schlaue Bauern fahren nicht jeden Tag hin und gucken nach. Die wissen, es passiert. Und die begießen es. Schlaue Christen sagen, Herr, danke für dein Wort. Ich steck's in meinen Glauben, in mein Herz. Ich hab's empfangen. Ich weiß nicht, wie ich schwanger werde, aber du tust es. Amen. Amen. Und dann braucht es das Dritte. Zeit. Es braucht Zeit. Alles in unserem Leben braucht Zeit. Es macht nicht bupp und dann bist du da. Jede Prophetie braucht Zeit. Alles, was Gott dir verheißt, braucht Zeit. Stell dir mal vor, der allmächtige Gott, Jesus Christus, die dritte Form der Gottheit, kommt auf diese Erde und ordnet sich 2 Menschen unter für 30 Jahre. 30 Jahre dient er 2 Menschen, die nach Schweiß rochen, vielleicht Zahnausfall hatten, vielleicht Mundgeruch hatten. Könnte ich mir gut vorstellen. Und er schnitzelt Holz jeden Tag. Er baut Stühle, er baut Dachbalken. Der Sohn Gottes ordnet sich unter. Bis an den Tag, wo der Vater sagt, jetzt geht's los. Wo er sich taufen lässt, gehorsam, und die Taube, der Heilige Geist, kommt auf ihn und der Vater sagt, das ist, nicht vielleicht, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und ab dem Moment, als der Heilige Geist auf ihn kam, die Kraft Gottes, der Heilige Geist, unser Ermahner, ab dem Moment erst konnte Jesus richtig loslegen. Korrekt? Können wir was tun ohne den Heiligen Geist? Nein. Wir sind vollkommen abhängig. Halleluja. Damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt. Sünde ist Betrug. Es ist Lüge. Der Teufel kommt und sagt, einmal ist kein Mal. Komm, das sieht doch keiner. Es kommen furchtbare Resultate bei der Sünde raus, das wissen wir. Und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Was macht es mit dir, wenn du gesündigt hast? Bewusst oder unbewusst? Fühlst du dich happy und sagst, oh, gleich mal zu Jesus? Nee, du denkst, oh, wo ist eine Felsspalte? Wo kann ich mich verstecken? Ich schäme mich. Wie Adam und Eva, da hat sich nichts dran geändert. Aber Gott sei Dank sind wir die neue Schöpfung. In dem Moment, wo wir es loslassen, sind wir wieder hergestellt, wie wenn nichts passiert wäre. Halleluja. Amen. Oh, ich liebe das Wort. Du auch? 14 sind wir, gell? Yes. Wir sind ja mit Christus verbunden und haben Anteil an dem, was ihm gehört. Vorausgesetzt, wir halten mit aller Entschiedenheit an dem fest, was uns von Anfang an Zuversicht gab und weichen bis zuletzt nicht davon ab. Das ist Treue. Viele Christen haben Schiffbruch erlitten, weil sie irgendwann auf der Reise anfingen zu zweifeln, zu grübeln, nachzudenken, den Fragen des Teufels Raum zu geben, diesen Blitzen. Und nicht zu sagen, nein, es steht geschrieben, Punkt, es ist so, fertig, aus, mein Gott, kann ich lügen. Amen. Gott kann nicht lügen. Was uns von Anfang an Zuversicht gab, ist die Wiedergeburt. Wir haben gespürt, Gott liebt uns, er hat uns vergeben, richtig? Wir sind angenommen, alles ist weg, die Vergangenheit, alles. Und dann kommt irgendwann die Zeit wieder, wo wir nicht mehr so viel spüren. Und dann kommt der Teufel mit seinen Zahlen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, ist das wirklich so? Wir kennen das, die einen mehr, die anderen weniger. Aber wir halten fest an Christus. Wir haben Anteile an ihm. Okay, 15. Manni? Noch einmal zurück zu der bereits zitierten Schriftstelle. Wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch nicht seinem Reden. Nicht wie damals, als gegen ihn rebelliert wurde. Wer hatte denn Gottes Stimme gehört und sich dann trotzdem gegen ihn aufgelehnt? Wow, Gefahr für uns. War es nicht das gesamte Volk, das unter der Führung des Mose aus Ägypten gezogen war? Wer erregte dann 40 Jahre lang Gottes Widerwillen? Waren es nicht die, die gegen ihn sündigten und deren Leben deshalb in der Wüste endete? In der Wüste endete. Und wen meinte Gott, als er schwor, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben? Er sprach von denen, jetzt hört zu, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Er sprach von denen, die sich weigerten, auf ihn zu hören. Leute, wenn wir Mist bauen, wenn wir sündigen, die Sünde ist bezahlt. Gott weiß, dass wir immer noch in einem Fleisch leben, was immer noch mit der Sünde fallen kann. Korrekt? Das ist für Gott kein Problem. Gottes Problem ist Rebellion im Herzen, wenn jemand alles besser weiß wie Gott. Wisst ihr, Gott hat einen Sinn für Humor. Alle, die vor 100 Jahren Gott gelästert haben, Voltaire, Marx, Engels, Darwin, alle, die gesagt haben, es gibt keinen Gott, wo sind sie heute? Sind alle tot. Alle, die heute uns Mist erzählen, also die Erde ist Millionen von Jahren alt und dies und den ganzen wissenschaftlichen Käse, die sind in 100 Jahren auch tot. Gott ist entspannt. Und er freut sich an dir und an mir. Und wenn wir da drauf schauen, können wir uns auch entspannen. Mir ist es egal, was die alles erzählen. Mir wurde auch viel erzählt und ich habe mich trotzdem bekehrt. Und ich weiß, dass keiner verloren geht, dessen Name im Buch des Lebens steht. Amen. Es geht keiner verloren. Gott hat einen Plan. Und dann lässt sich der Plan abändern oder verändern. Gott hat seinen Plan, er hält daran fest. Halleluja. Aber die sich weigern, ich muss nochmal kurz gucken, 18, genau, die sich weigern, auf ihn zu hören. Vers 19, wir sehen also, was sie daran hinderte, das Ziel zu erreichen. Es war ihr Unglaube. Es war ihr Unglaube und bei jedem, der kein Ziel erreicht. Mir hat mal ein weiser Mann gesagt, ohne Ziel kommst du nirgends an im Leben. Die meisten Menschen leben in den Tag hinein, die haben keine Ziele, kommen nirgends an. Viele Leute, vor allem Rentner, die mit 65 in die Rente kommen, ein Jahr drauf sterben sie. Weil die kein Ziel haben, die haben keine Aufgabe, die haben keine Vision für nach der Rente. Die kennen nur Arbeite, schaffe, Häusle baue. Und dann plötzlich haben sie keinen Job mehr, keine Aufmerksamkeit, ihr Lebensziel ist weg, ihr Lebenssinn, ihr Tagesablauf ist weg. Die kriegen das nicht gebacken, dann sterben die ganz schnell. Schade eigentlich, weil sie haben ja 40, 50 Jahre lang gearbeitet für die Stunde, wo sie endlich in die Rente kommen. Ich habe die Woche einen ganz tollen Satz gelesen. Ich wünsche mir einen Arbeitsplatz, wo ich keinen Urlaub mehr brauche. Die meisten Menschen plagen sich 360 Tage im Jahr, damit sie 5 Tage Urlaub haben. Wahnsinn, oder? Denk mal drüber nach. Geistlich kannst du das übertragen. Viele Christen quälen sich die ganze Woche bis sonntags, wo der Pastor sie wieder aufpumpen muss. Erstmal den Stecker in die Steckdose, den Akku aufladen und ein bisschen alles die Frisur richten, weil die ganze Woche war der böse Teufel da. Ich hab mich ganz gechaust. Das ist nicht das Leben. Dein Leben fängt montags an, nicht samstags oder sonntags oder freitagabends, wie viele machen. Amen. Dein Leben kann die ganze Woche super sein, wenn du weißt, hey, Gott ist da. Aber sie weigerten sich, auf ihn zu hören. Es war ihr Unglaube, der sie immer wieder in die Irre führte. Und das sind alles Menschen, die nicht in der Lage sind, in den Frieden Gottes zu kommen. Weil zum Hören nicht der Glaube hinzukam. Sie hören, da gehen wir zu 4, 1 bis 16, da machen wir weiter. Wie schrecklich wäre es, wenn einer von euch am Ende ebenfalls das Urteil hören müsste. Das wäre heftig. Aber durch Unglauben wäre es wieder möglich. Unglaube ist Rebellion. Verstanden soweit? Was soll Gott mit einem rebellischen, wiedergeborenen Christen tun? Was will er mit dem im Himmel? Gott lässt im Himmel nichts mehr zu, was verseucht ist und dich anstecken könnte. Hört ihr mir zu? Deswegen kommt keiner aus der Hölle in den Himmel. Es geht ja nicht. Wir haben gerade das Virusthema. Der hat ein Virus, einen echten. Ein Virus, der heißt Rebellion, Bitterkeit, Boshaftigkeit. Was willst du mit so einem Menschen im Himmel? Im Himmel sind nur gute Leute. Keiner mehr, der dich aufregt. Da vielleicht deinen größten christlichen Feind triffst, dann wirst du dich nicht mehr dran erinnern. Ihr werdet die besten Freunde sein und euch freuen, dass es euch gibt. Aber wie schrecklich wäre es, wenn du am Ende so ein Urteil hören müsste. Er habe das Ziel nicht erreicht, das Ziel. Du hättest das Ziel nicht erreicht. Was ist das Ziel deines Lebens? Deine Ausbildung hier auf Erden für deinen Job in der Ewigkeit. Eine kann Gott sei Dank Amen sagen. Halleluja. Leute, du lebst nicht hier deine Zeit ab, damit du dann in den Himmel kommst und sagen kannst, Halleluja, ich bin ein Schaf im Himmel. Gott hat mit dir einen Job im Himmel. Du wirst im Himmel einen Job haben, der dich total erfüllt, wo du keinen Urlaub brauchst. Da gibt's eine Aufgabe, da werden Galaxien sein, da werden Planeten sein. Da wird Gott Dinge tun, da wird dir das Blech wegfliegen. Das wird so spannend. Und das Ziel ist, die Veränderung hier auf Erden ist das Ziel. Hier, so wie du hier verändert wirst. Leute, ich sage euch, es gibt Christen, die leben ihr Leben lang smooth. Die haben kaum Angriffe, die haben noch nie was vom Teufel erlebt. Wenn du denen vom Teufel erzählst, die gucken dich an und denken, ja, was? Die glauben nicht mal, dass es den gibt. Mit denen kann Gott auch in der Ewigkeit nicht viel anfangen. Versteh mich richtig. Die drei Jünger, die immer bei Jesus waren, waren auch die, die zum Schluss bei ihm waren. Einer davon ganz besonders, nämlich Johannes. Er lag immer an Jesu Brust. Immer. Er wollte es den Herzschlag hören. Die anderen waren zufrieden, dass Jesus in der Nähe ist. Das ist ein Geheimnis, Leute. Wem hat Gott die Offenbarung anvertraut? Dem Johannes. Warum? Erstens, es war eine Belohnung für sein Herz. Und zweitens, Gott wusste, er ist so nah bei mir, er kann diese schrecklichen Dinge sehen und aufschreiben, ohne dass es ihm was macht. Weil er weiß, bum bum, bum bum, bum bum, bum bum. Versteht ihr? Und das bum bum im Johannes war stärker als die Dinge, die er aufschrieb. Er sagte selbst, ich habe schreckliche Dinge gesehen. Ich fiel wie tot zu seinen Füßen, als er diese Dinge sah. Und trotzdem konnte er damit umgehen. Warum? Weil er nah bei Jesus war. Je näher du bei Jesus bist, desto mehr kann er dir anvertrauen. Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Anders geht es nicht, Leute. Glaub mir, im Himmel sind ein paar Christen, wenn sie nur mal runter dürften. Und manche Christen im Himmel hören die Predigt hier. Die können runterschauen. Die Bibel sagt, wir haben eine Wolke von Zeugen um uns herum. Das sind keine Mächte der Finsternis, die sind von oben. Die schauen manchmal runter und sagen, boah, krass, was der Thomas da in Heidelberg predigt. Mensch, wenn das mein Pastor mir gesagt hätte. Aber Gott sei Dank bist du noch da, du hörst es. Du kannst noch verändern, du kannst noch umformen. Du kannst eine Entscheidung treffen, raus aus der Rebellion, rein in den Gehorsam. Amen. Jeder Tag ist die Gnade neu, jeden Morgen. Die haben das Ziel nicht erreicht. Wir wollen alles tun, damit das nicht geschieht. Willst du das auch? Willst du auch alles tun, damit es nicht geschieht? Schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Gottes Zusage gilt nach wie vor. Ich habe früher immer gedacht, wenn ich große Männer Gottes und große Frauen Gottes gesehen habe, wow, sind die bevorzugt. Boah, sind die gesegnet. Boah, hat Gott die extra lieb. Boah, sind die hochbegabt. Was macht es mit mir? Boah, bin ich mangelhaft geliebt. Boah, bin ich bekloppt. boah, bin ich unbrauchbar. Steht es im Wort? Ich kannte die Bibel damals nicht. Zumindest nicht, was da drin steht. In meinem Wort steht, es gibt kein Ansehen der Person vor Gott. Wenn jemand große Wunder in seinem Leben erlebt, warum? Weil er so viel schlauer ist als ich? Nein. Weil er durch einen Prozess ist, durch einen Gehorsamsprozess und Gott ihn dann mächtig gebrauchen kann. Und ihr wisst, alles kostet einen Preis. Viele Dinge, die ich euch so locker erzähle, habe ich lange dafür geweint. Schmerzen gehabt, Todessehnsucht gehabt, geschrien zu Gott. Und dann erzähle ich das locker easy, da ist aber gar nichts locker easy. Viele Dinge sind ernst und es ist nicht zum Lachen, es ist kein Spaß. Richtig? Halleluja. Gottes Zusage gilt nach wie vor. Vers 2. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Ihnen allerdings hat es nichts genützt, diese Botschaft zu hören. Warum? Weil zum Hören was nicht dazu kam. Der Glaube. Und ich habe euch vor ein paar Sonntagen oder letzten Sonntag, weiß nicht mehr genau, euch gesagt, wo ist der längste Weg auf Planet Erde? Vom Ohr zum Herz ist der längste Weg auf diesem Planeten. Dass es vom Hören ins Herz fällt. Wenn es vom Hören nicht ins Herz fällt, fehlt was beim Samen? Der Ackerboden. Dein Herz ist dein Ackerboden. Wenn es nicht in dein Ackerboden fällt. Ein Bauer kann sich die größte Scheune der Welt bauen und stellt da 5 Milliarden Säcke Samen rein. Da kann er überall erzählen, ich habe die meisten Samen dieser Welt. Aber was er nicht hat, ist was? Frucht, Ernte, nichts. Wenn der Same nicht in den Boden fällt und stirbt, bleibt er alleine. Jesus war der erste Samen Gottes, der in den Boden fiel und starb. Wo stirbt man? Im Himmel oder auf der Erde? Auf der Erde. Wäre Jesus nicht gehorsam gewesen, wärst du und ich heute Morgen nicht hier. Und auch wir sind ein Same Gottes, der hier auf der Erde stirbt. Ich bin schon so viele Tote gestorben, das reicht für ein paar hundert Leute. Ohne Übertreibung. Aber Gott weiß, was für mich gut ist. Und heute weiß ich, Gott ist gut. Und ich sage auch, das war gut, auch wenn es furchtbar war. Aber ich treffe manchmal Christen, in denen im Leben habe ich noch nie sterben gesehen. Die haben einen super Job, die haben Kohle, die sind erfolgreich, die machen Sport morgens um 4 bis um 6, gehen happy-clappy in die Arbeit, abends kommen sie heim. Da ist alles von außen perfekt. Und ich frage mich, wo ist Christus? Da ist kein Sterben, keine Veränderung, keine Tränen. Die leben eigentlich genauso wie die Leute in der Welt, haben aber sonntags so ihren christlichen Anstrich. Das Hündchen kommt in den Garten und dann fahren sie in die Gemeinde. Dann streiten sie auf dem Weg dahin und sobald sie auf dem Gemeindeparkplatz fahren, Halleluja, Halleluja. Und dann sind sie ganz happy. Und dann danach schaltet der Schalter wieder um. Ich weiß nicht, ob Gott die mächtig in der Ewigkeit gebrauchen kann. Ich glaube es nicht. Oder denkt ihr es? Aber zum Hören, wenn der Glaube hinzukommt, dann passiert alles. Und das ist unser Erbe der neuen Schöpfung. Du wärst heute Morgen nicht wiedergeboren, wenn zu deinem Hören nicht der Glauben dazugekommen wäre. Richtig? Du hast ja schon die allergrößte Hürde genommen. Du bist ja schon Sohn, du bist ja schon Tochter. Du gehörst ja schon dazu. Okay? Jetzt kommt Vers 3, das ist mega. Wir doch haben die Botschaft geglaubt und angenommen. Siehst du, der Same ging auf. Und wer das tut, bekommt Anteil an seiner Ruhe. Du hast Anteil an seiner Ruhe. Verstanden? Das ist wie wenn dir die Oma ein Gartenstückchen vererbt. Und dein Name steht da drin. Wem gehört das Gartenstückchen? Sie hat einen großen Garten, aber du kriegst ein Stück davon. Wem gehört dieses Stück? Dir. Es ist dein Erbe. Du hast Anteil an diesem Garten, weil es dir vererbt wurde, geschenkt wurde. Und hier ist es genau dasselbe. Wir haben Anteil an dieser Ruhe bekommen. Wir können jeden Tag in der Unruhe sein oder in der Ruhe. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Immer aus dem Glauben, korrekt? Vanessa, du bist heute da. Letztes Mal war es Kinderdienst, wo ich das erzählt habe. Als Vanessa weg war mit 17 oder 16, weiß nicht mehr genau, haben wir gesagt, da und da musst du abends daheim sein. Und dann wurde es 10 nach, Viertel nach, 20 nach. Und dann wurde der Thomas langsam nervös. Man guckt ja Aktenzeichen XY und so Sendungen, ne? Und auf einmal höre ich, wie der Teufel ganz klar zu mir sagt. Ganz klare Stimme. Die ist entführt worden, die wird gerade vergewaltigt und dann umgebracht. Da bin ich 3 Minuten durch mein Wohnzimmer hin und her, die Schweißperlen kamen mir raus. Ich kam von der Ruhe in die Unruhe. Warum? Weil ich jemand zugehört habe. Egal, wem wir zuhören, es macht immer was mit uns. Es geht nicht ohne. Und da habe ich gesagt, halt, stopp, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Und dann habe ich gesagt, Moment, es passiert gar nichts, die ist weder entführt, noch passiert ihr was, noch irgendwas, die kommt gleich. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe weiter Fernsehen geguckt, habe gesagt, gleich klingelt's. Keine paar Minuten drauf, ding dong, wer stand vor der Türe? Vanessa. Leute, solche Dinge sind gut in unserem Leben, weil sie uns trainieren. Weil sie uns trainieren. Auch wenn du jetzt dich für Angst entschieden hättest bis zum ding dong. Hättest du gemerkt, oh Mann, es war ja alles umsonst. Auch das lehrt dich. Und wir kommen immer mehr in so etwas hinein, wo, oder in so Situationen, wo wir ruhig bleiben. Richtig? Vor ein paar Wochen mein Geldbeutel weg. Ist immer toll, wenn du das am nächsten Tag merkst. Ich denke so, wo war ich gestern? Bin so im Kopf überall alle Stationen durch. Wo war ich? Ach Gott, ich war in Mannheim, ich war in Hockenheim. Oh. Jo. Wenn den auf dem Supermarktparkplatz verloren habt, da liegt er bestimmt noch. Fahr mal kurz hin, oder? Kennt ihr dieses Spielchen? Und dann habe ich mich entschieden für die Ruhe. Habe ich gesagt, Heiliger Geist, wo ist mein Geldbeutel? Dann hat er zu mir gesagt, geh in dein Auto. Da habe ich gesagt, ich habe doch schon alles durchsucht. Geh in dein Auto. Sag, ich habe aber schon... Geh in dein Auto. Okay. Ist gut, wenn wir zuhören. Dann bin ich in mein Auto und denke, ja, und jetzt? Sag, schau unter deinen Sitz. Ich schaue unter meinem Sitz, was liegt da an der Ecke? Auf schwarzem Flor mit schwarzen Ledersitzen liegt in der Ecke ein schwarzer Geldbeutel. Den sieht man nicht, wenn man nur kurz guckt und in der Panik sowieso nicht. Aber der Heilige Geist weiß, wo er lag. Und da lag er sicher und safe, oder? Gott ist gut. Wisst ihr, solche Dinge sind Training für uns. Auch jetzt mit Corona und mit Virus und bleib doch in der Ruhe. Bleib in der Ruhe. Schau dir nicht jeden Mist an, auch nicht, was angeblich Gott gezeigt hat und gesagt hat. Hier, das ist die Bibel, das ist, was zählt. Die gab's vor Corona, die gibt's auch noch danach. Gott ist dein Maßstab. An der Ruhe, auf die sich Gott bezog, als er sagte, ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Nun gibt es diese Ruhe, zwar schon seit der Erschaffung der Welt, gibt es die Ruhe Gottes, das ist nichts Neues. Am siebten Tag, als das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte, ruhte er. Und doch sagt Gott, wie eben zitiert, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Die Erfüllung seiner Zusage, Menschen an seiner Ruhe Anteil zu geben, steht also immer noch aus. Das ist die ewige Ruhe. Denen er dieses Angebot ursprünglich machte, haben das Ziel nicht erreicht. Wer sind es? Die Juden. Die haben das Ziel nicht erreicht. Sehen wir bis zum heutigen Tag. Leben die in Ruhe? Nein. Weil sie ihm nicht gehorchten, nicht weil Gott selektiererisches und auswählt, sondern sie essen die Frucht ihrer Entscheidung. Deshalb hat Gott für eine neue Gelegenheit gesorgt. Es ist dieses heute, von dem er lange nachdem es geschehen ist, durch David an der bereits erwähnten Stelle sagt, wenn ihr heute die Stimme Gottes hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Leute, das passiert mit jeder Predigt, mit jeder Bibelstelle, die du liest. Immer wieder passiert da was bei dir. Zwar hat Josua die Israeliten in das ihnen zugesagte Land geführt, weil Gott es versprochen hatte. Aber an der eigentlichen Ruhe hatten sie deswegen immer noch nicht teil. Seht ihr, du kannst im Natürlichen in das verheißene Land kommen. Aber wenn Gott nicht mehr bei dir ist, ist die Ruhe futsch. Könnt ihr mal folgen? Du kannst beten um ein neues Auto und Gott sagt, jetzt noch nicht, wart noch 2 Monate. Und du kaufst es trotzdem. Dann hast du es. Du kannst mitfahren, du kannst es bewundern, du kannst in der Garage schlafen, wenn du willst. Du kannst es streicheln, aber du hast keinen Frieden in deinem Herzen. Warum? Weil Gott nicht bei dir ist. Es ist nicht das Auto, was er dir gesagt hat. Versteht ihr das? Schuhe, Kleider, ein Haus, egal was, Urlaub, wo Gott sagt, nein, noch nicht, ist noch nicht dran, mach's nicht. Auch wenn alles dafür spricht, mach es nicht. Und wenn du aber wartest, bis Gott sagt jetzt, dann hast du eine Ruhe und einen Frieden, der ist unbezahlbar, den hat die Welt nicht. Jesus hat einen Frieden gehabt. Ich habe es euch ja schon oft gesagt. So viele Situationen, wo sie Jesus angeklagt haben. Er heilt einen, der gelähmt war. Das interessiert die überhaupt nicht, dass der von Kindesbein auf gelähmt war oder schon zig Jahrzehnte. Sie regen sich auf, dass er am Sabbat heilt. Das waren tolle Menschen. Ja? Solche willst du auch um die rum. Und sie klagen ihn an. Ich habe immer gedacht, Jesus, warum bleibst du so ruhig? Warum verteilst du nicht ein paar Watschen? Wäre doch angebracht gewesen, oder? Aber wisst ihr, es hat Jesus nicht getatscht, weil er sich nicht auf ihr Niveau herabließ. Er ließ sich nicht auf ihre Stufe herab, um es mal so bildlich zu sagen. Er wusste, wer er war. Korrekt? Jemand, der weiß, wer er ist, wenn du den beleidigst, der bleibt ganz ruhig. Geh mal nach New York oder in die Bronx oder nach Kreuzberg und beleidig da einen, so einen Gangster-Rapper, so einen Möchtegern. Das ist ungesund. Ich würde schon mal einen Termin beim Kieferorthopäden machen. Warum? Das ist einer, der hat keinen Hauptschulabschluss, aber der hat viel Geld. Das hat er aber nicht durch ehrliche Arbeit. Wenn du den beleidigst, der flippt aus. Warum? Weil du sein schönes Konstrukt angreifst. Jemand, der weiß, wer er ist, der bleibt immer ruhig. Jesus blieb immer ruhig, weil er wusste, wer er war. Korrekt? Man konnte ihn nicht beleidigen. Und das ist das Ziel. Willst du auch dahin, dass dich niemand mehr beleidigen kann? Kann dich niemand mehr beleidigen, kann dich niemand mehr verletzen, du bleibst in der Ruhe. Egal, was jemand dir um die Ohren wirft, du bleibst einfach da stehen und grinst dir einen. Weil es an deinem geistlichen Teflonanzug nicht haftet, weil es abfällt. So, dann sind wir bei 9. Somit wartet auf Gottes Volk noch eine Zeit vollkommener Ruhe, die wahre Sabbatfeier. Wann wird es sein? In der Ewigkeit. Diese absolute Ruhe wartet auf uns. Aber wir haben gelernt, auch eine tägliche Ruhe gibt es schon für uns, wenn wir uns da rein entscheiden. Denn wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen. Genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Auch täglich wieder. Seht ihr das? Ist immer parallel, die Bibel. Und lassen, was uns denn ungehorsam jener früheren Generation als warnendes Beispiel dienen, damit wir nicht wie sie zu Fall kommen. Okay? Das ist ein warnendes Beispiel dieser frühen Generation der Juden, auch wenn wir keine Juden sind, aber wir sind eingepropft in den Stamm, damit wir auch nicht zu Fall kommen. Korrekt? Und jetzt gleich, Lydia, warte kurz, bevor du es hinwirfst. Jetzt kommt eine Bibelstelle, die ich oft zitiere. Und eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, noch nie so richtig im Zusammenhang gelehrt habe. Aber die kennt ihr alle, diese Bibelstelle, die jetzt kommt. Dann mach mal hin. 12. Denn eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Ich lese es meistens aus Luther, ist ein bisschen anders, aber das macht nichts. Das Wort Gottes ist was? Schärfer als ein beidseitig geschliffenes Schwert oder Messer oder Skalpell oder was dir einfällt. Was ist die Aufgabe eines Messers? Zu schneiden. Und wie kann man das noch nennen? Trennen. Es trennt. Es trennt das Krebsgeschwür vom Rest des Leibes. Es wird abgeschnitten. Das Wort Gottes, die Aufgabe des Wort Gottes ist nicht, dich jeden Sonntag zu streicheln und dir zu sagen, wie toll du bist und Eierbobaya und ach, der Papa hat dich lieb und so predigen. Oh, stellt euch vor, habe ich auch schon erlebt. Du sitzt auf dem Schoß des Vaters und er streichelt dich gerade. Ja, das kann man machen. Was ist Montagmorgen, wenn du es nicht mehr spürst? Das ist nicht verkehrt, aber wenn das nur Schoß ist, dann stimmt was nicht, Leute. Das Wort Gottes hat einen Job. Das hat einen Job. Das Wort Gottes geht nicht leer zurück, sagt die Bibel. Außer du rebellierst und sagst, will ich nicht. Genug geschnippelt, geschnabbelt. Bei mir wird nichts mehr geschnippelt und geschnabbelt. Dann hört es abrupt auf. Aber solange du sagst, Gott, in mir gibt es Dinge, weiß ich selber, du weißt es auch, die sind nicht gut. Ich tue es immer wieder, ich sag's immer wieder, ich reg mich immer wieder auf. Ich merke immer noch, ich werde da zornig, wenn das passiert. Diese Dinge müssen schnippeldischnapp, ab. Und der Heilige Geist macht es mit dem Wort Gottes. Ich weiß, dass meine Predigten immer schneiden und es gefällt nicht vielen, sonst wäre es hier rappelvoll. Aber du bist seit Jahren treu da. Amen. Das Wort Gottes trennt Mark und Bein, Seele und Geist. Ein seelischer Mensch empfängt von Gott wie viel? Null. Ein seelischer Christ empfängt von Gott wie viel? Null. Denn der Geist Gottes gibt wem Zeugnis? Meinem Geist. Der Geist kommt immer auf seiner Ebene. Und seine Ebene ist was? Geist. Seele hat mit Geist nichts zu tun. Wille, Verstand, Gefühle sind irdisch. Dein irdischer Wille, dein irdischer Verstand, deine irdischen Gefühle können Gott nicht begreifen. Und ein Christ, der nicht erlaubt, dass Gott ihn aus der Seele führt, kann Gott nicht verstehen. Geht nicht. Geistige Christen verstehen Gott immer. Für die ist es leicht. Sie greifen es leicht. Sie wissen, das ist gut und es passt und es wird und nee, die machen sich auch keine Sorgen. Versteht ihr, wo der Kampf ist? Mein Kampf ist mehr mit meiner Seele als mit dem Teufel. Der Teufel ist besiegt. Viele Christen reden den ganzen Tag, der Feind, der Feind, der Feind. Der Kai-Uwe lacht sich immer kaputt, wenn ich das in der Predigt mache. Der Teufel, der Teufel. Der Teufel interessiert mich nimmer viel, der ist besiegt. Der interessiert mich so viel wie der Krieg 1418. Versteht ihr, was ich meine? Wo mein eigentliches Schlachtfeld ist, ist in mir drin. Wo meine Seele borgt, wo sie gegen Gott rebelliert, wo immer Diskussionen sind, wo Dinge nicht so sind, wie ich sie gerne hätte, wo ich merke, oh, ich werde schon wieder bockig, zornig. Da ist der Kampf in uns, korrekt? Oder wo wir merken, jemand hat jetzt wieder genau den Finger in meine Wunde. Wer hat das Problem? Der mit dem Finger oder der, der die Wunde hat? Der, der die Wunde hat. Ja, und wieder hat einer am Sonntag einen Spruch gelassen. Ich bin verletzt, die gehen immer hin. Christen sind auch nicht besser als alle anderen. Willkommen in der Wahrheit. Christen müssen nicht besser sein. Gott ist besser. Wenn du deinen Fokus auf Menschen hast, wirst du immer enttäuscht. Wenn dein Fokus auf Gott ist, bleibst du immer in der Ruhe. Es durchdringt als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken. Unsere geheimsten Wünsche, nicht die des Vaters. Unsere. Seht ihr, wie wichtig das Wort Gottes ist? Und nur das Wort Gottes ist in der Lage, dich da rauszuschnippeln. Dich rauszupulen aus dieser Matrix, wo du drin klebst. Raus und sagen, weg von dem Alten, weg von dem Mist. Wisst ihr, wenn du in Indien evangelisierst und sagst zu den Leuten, wer jetzt geheilt werden will, kommt nach vorne, kommen fast alle. Die haben keine Krankenkasse, die haben keinen Doktor, sie haben kein Geld für Doktor, die haben nur den Prediger, der sagt, Jesus heilt, und die setzen alles auf eine Karte und rennen vor wie Raketen, in Afrika genauso. Und dann sind da tausende Heilungswunder, wo Körperteile nachwachsen, Organe neu da sind, unerklärliche Wunder. Leute verlieren Übergewicht, macht blopp und auf einmal passen sie zweimal in ihre Klamotten. Wo du sagst, hey, das ist was. Warum passiert es da so viel und bei uns so wenig? Weil die nichts anderes haben, was sie ablenkt. Weil die sagen, ich setze alles auf eine Karte. Entweder dein Jesus kann was oder er kann nichts. Aber ich glaube ihm heute, dass ich nicht durch Zufall hier bin. Ich renne jetzt vor. Als Zeichen des Glaubens renne ich vor. Wenn du hier im Westen oft predigst, Gott ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit und er kann dich heilen. Ja, wie soll denn das passieren? Gottes Wort, wenn es nicht in deinem Leben schneidet, stimmt was nicht. Entweder ist das Wort nicht Gottes Wort oder du bist nicht offen, damit es schneiden darf. Korrekt? Aber wenn es schneidet, hinterher fühlst du dich so viel leichter. Wenn der Chirurg dir so einen 20-Kilo-Tumor aus dem Rücken schneidet, da passiert was mit dir, wenn du aufwachst. Wow, krass, so konnte ich mich ja schon lange nicht mehr bewegen. Im Geist ist es genau dasselbe. Wenn so Bollen weg sind, die dich ewig lang belastet haben, merkst du, boah, ich kann auf einmal viel besser laufen. Amen. Halleluja. 13. Ich lese jetzt ein bisschen schneller, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Kein Geschöpf ist vor Gott verborgen. Alles liegt offen und ungeschützt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Nützt nichts, wenn du es verbirgst, er weiß es. Weil wir nun aber einen großen Hohepriester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Amen. Jesus ist nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Wie gut ist das denn? Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron Gottes, unseres gnädigen Gottes, treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist Gebet, Gemeinschaft und Beziehung. Wir laufen mit Zuversicht zum Thron der Gnade. Egal was du brauchst, hol es dir vom Herrn. Hol es dir vom Herrn. Und wenn du einmal eine Heilung für dich selber geholt hast, brauchst du noch einen Heilungsprediger. Brauchst du nicht mehr, du sagst, ich weiß selber, wie es geht. Richtig? Gib einen Fisch und du machst ihn für einen Tag satt. Lehre ihm das Fischen und er wird nie wieder Hunger haben. Im Geist ist es dasselbe. Wenn du immer nur dich einen Fisch geben lässt in der Predigt, bist du für diesen Tag satt. Aber lern doch mal, wie die Angel funktioniert oder das Netz. Lerne es selber und dann merkst du, wow, das ist gut. Ich komme vorwärts. Halleluja. So, noch zwei Stellen, die ich euch noch mitgebe, so als kleine Sahne obendrauf. Habakuk 2, Vers 4. Mach Luther. Da heißt es, siehe, wer halsstarrig ist. Kommt uns das bekannt vor? Rebellion, halsstarrig. Ja? Sich nicht beugen, die Stirne zeigen. Es läuft alles mit rein. Der wird was nicht haben? Der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Wenn du Christen triffst, die keine Ruhe haben, sag nicht sofort, oh komm mal her, Bruder, ich bete für dich. Sondern frag erst mal den Herrn, ob das dran ist, für den zu beten. Weil solange der bockig und rebellisch ist, lass es lieber mit dem Beten, weil es bringt nichts. Weil du pfuscht Gott ins Handwerk. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und was haben? Ruhe, logischerweise. Und die letzte Bibelstelle, Matthäus 11, 29, kannst du auch in Luther lassen. Das kennt ihr auch alle. Habt ihr alle schon zigmal gelesen. Nehmt auf euch mein Joch. Und wie ist das Joch von Jesus? Sanft und leicht. Und lernt von wem? Von mir. Da steht nicht vom Pastor Thomas. Ich rufe den fünfmal am Tag an. Nee, du darfst mich anrufen, aber gesund, alles gesund. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Du findest Ruhe, wenn du von Jesus lernst. Wir haben gerade gelernt, der Geist, das Wort trennt die Seele vom Geist. Und trotzdem liebt Gott deine Seele. Die Seele ist nicht böse, die ist nicht schlecht. Die braucht aber Veränderung. Sie durchläuft einen ständigen Prozess der Veränderung. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Vater, ich danke dir für das Wort heute Morgen. Danke, dass du jeden Sonntag zu uns redest, uns ausrichtest, einordest, uns bestärkst, das, was da ist, begießt, es stark machst. Danke, Herr, auch heute Morgen. Ich bete, dass auch die Zuhörer im Internet in der Lage sind, durch das Wort in deine Ruhe zu kommen, durch die Gemeinschaft mit dir, mit der Nähe zu dir, in die Ruhe zu kommen. Danke, Herr, dass du eine Ruhe für uns hast. Kein Geschrei, kein Lärm, nichts, was uns in den Wahnsinn treibt. Nein, du hast Ruhe für uns. Vater, wir alle wissen, wenn wir mal zur Ruhe kommen, aus dem Trubel des Alltags, wie gut es tut. Wie viel mal mehr im Geist, wo wir in dieser Ruhe sein können. In deiner Gegenwart ist Friede, in deiner Gegenwart ist Ruhe, Herr. Du bist derjenige gewesen, der den Sturm gestillt hat. Und das tust du täglich in unserem Leben. Danke, Jesus, dass du es gut mit uns meinst. Danke für deinen Frieden. Danke für deine Gnade. Halleluja. Amen.